Hallo und herzlich willkommen zum Reichtumskongress Freiheit, Spiritualität und Reichtum. Ich bin heute im Gespräch mit dem Marco Lachmann-Anke von den Geldhelden. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Nicole, für deine Einladung.
Hast du Lust, uns zu erzählen, wer bist du und wer sind die Geldhelden?
Ja, also ich bin Marco, hast du völlig recht. Wobei die Frage ist, bin ich wirklich mein Name? Ne? Also was sind wir wirklich? Mhm. Aber zumindest hat meine Mutter sich damals in der DDR in Leipzig 1974 gedacht, hier ist es so düster und dunkel, ich muss irgendeinen Sonnenscheinnamen geben. Und Marco ist ja so italienisch, deswegen heiße ich seitdem Marco. Und mein Leben... Ich muss sagen, ich bin mega happy. Also ich habe so viel gesehen in meinem Leben und so viel erlebt. Man kann schon sagen, ich habe so ein bisschen Lebenserfahrung. Also wie gesagt, in einem System geboren, in dem sozialistischen, genossenschaftlichen System der DDR und dann in die DDR reingewachsen oder zusammengewachsen, habe dann das zweite System mitbekommen, habe auch wirklich... Von der Schule über eine Ausbildung, über eine betriebswirtschaftliche Ausbildung, ist so eine Art Studium gewesen, über die Handwerkskammer, über ein Studium bis hin heute, was man im Kapitalismus am besten machen sollte, kann ich nur jedem empfehlen, nämlich ins Unternehmertum gegangen, habe ich sozusagen alle Stufen, was man in so einer Gesellschaft überhaupt mal erleben und machen darf, erlebt und ja, habe scheinbar nicht wenig Erfolg gehabt, zumindest jetzt, das sieht man im Hintergrund, das ist zwar ein Video, aber hier, wo ich lebe auf Kopangan, sieht es genauso aus. Mhm. Es wäre nur ziemlich naiv, sich mit einem Laptop an den Strand zu setzen und nachher diesen Sand versuchen, wieder rauszukriegen. Deswegen sitze ich jetzt natürlich in meiner Villa und hinter mir ist einfach nur ein Video am Laufen. Aber ja, genau, also quasi, wenn man so will, im Winter in Leipzig geboren, und jetzt im Sommer auf Kopangan quasi mein vorläufiges Ziel erreicht, wenn man so will.
Du bist Gründungsvater der Geldhelden. Wer sind die Geldhelden?
Genau, die Geldhelden, sagt schon der Name, das sind Menschen, die sich gerne mit dem Thema Geld beschäftigen wollen. Und nicht auf diese beschämende und darüber redet man doch nicht Art, wie man es in Deutschland oder in der deutschen oder deutschsprachigen Gesellschaft, ist ja nicht nur Deutschland, gewohnt ist, dass man halt über Geld nicht redet. Also es gab mal so eine Umfrage vom Fokus, glaube ich, damals, dass unter Kollegen, also unter Arbeitskollegen, redet man noch weniger über das Thema Geld als über das Thema Sex. Ja, und das heißt schon was, weil Sex ist ja auch so eine verpönte Ecke in der Gesellschaft irgendwie. Und genau, im Grunde ist es so ein Stück weit natürlich aus mir heraus entstanden. Also diese Erfahrung, die ich gemacht habe, dass ich durch das gesamte Bildungssystem einmal durchgegangen bin und feststellen musste in dem Augenblick, wo ich Unternehmer geworden bin, dass ich alles weiß, aber nichts, was mit der Praxis zu tun hat. Vor allen Dingen nichts über das Thema Geld. Also ich habe in den gesamten Ausbildungszeitraum, Studienzeitraum nichts über das Thema Geld gelernt. Und das darf man nicht verwechseln. Klar wird in der Mathematik irgendwie was berechnet, aber das hat nichts mit dem Thema Geld zu tun. Ja, Geld ist was ganz anderes. Also wie gehe ich mit Geld um? Wie schaffe ich es, dass ich das Geld für mich arbeiten lasse und so weiter? Also das sind ganz andere Fragen als 1 Euro plus 1 Euro, wie viel ist das? Ja, das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Geld. Und ja, als Unternehmer hatte ich dann relativ schnell mit diesem Thema intensiv zu tun, vor allen Dingen, was das Finanzamt angeht, die ganzen steuerlichen Sachen, die betriebswirtschaftlichen Sachen, aber später dann auch, und das war tatsächlich dann die größere Herausforderung, wo es dann sehr gut lief, nach ein paar Jahren sehr erfolgreich war, ja, was macht man denn jetzt mit dem Geld? Also wie lege ich denn jetzt mein Geld sinnvoll an? Ja, und na gut, ich habe Architektur studiert und meine Freunde waren die meisten damals zumindest Architekten. Und die haben ihr Geld halt in Immobilien angelegt. Und ich dachte mir, na gut, wenn die das machen, mache ich das halt auch mal. Habe dann meine erste Immobilie gekauft mit meiner Frau zusammen. Und danach aber erst mal so überlegt, okay, war das jetzt eine gute Entscheidung? Und wie findet man raus, ob es eine gute Entscheidung war? Und was es damals gab, waren ein paar Bücher. Also das war noch zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht so Online-Kurse oder Online-Kongresse wie jetzt hier einfach an der Tagesordnung waren, sondern Damals gab es vielleicht ein, zwei YouTube-Videos, wo oberflächlich erklärt wurde, was das ist, Immobilien kaufen, wie das funktioniert. Aber wie finde ich denn jetzt heraus, ist denn meine Immobilie jetzt genau richtig und rentabel gewesen? Naja, und als Unternehmer habe ich gelernt, wenn man irgendwas nicht finden kann oder herausfinden kann, dann nimmt man es halt selbst in die Hand. Also haben wir damals einen sogenannten Immobilienstammtisch in Dortmund gegründet, haben dann direkt so 25 bis 30 Leute, jeden Monat haben wir uns getroffen. Meistens gab es irgendwie einen Impulsvortrag von irgendjemandem aus der Gruppe, der halt irgendwie was erzählt hat über das Thema Geld. Und dann haben wir uns halt einfach darüber unterhalten. Und dann habe ich gemerkt, wie schnell und wie effektiv das war. Also ich habe so schnell verstanden, dass es ein sehr gutes Investment war. Und was ich da eigentlich getan habe und habe es direkt wiederholt. Also wir haben direkt die nächste Immobilie gekauft und sind ganz anders jetzt plötzlich in das Thema Geld reingekommen. Ja, in dieses Thema Geldwachstum vor allen Dingen. Wie lasse ich denn jetzt so eine Immobilie für mich arbeiten, so ein Vermögen? Ja. Und ja, es war einfach ein fantastisches Erlebnis, weil eben auch der Multimillionär neben einem Studenten saß und die sich einfach ausgetauscht haben, weil der Multimillionär natürlich ganz genau weiß, es endet nie. Also Bildung oder Wissen oder Kontakte knüpfen und so weiter, das endet nie. Das muss man sein Leben lang tun und das muss man gern tun, weil das genau der eigentliche Wert dahinter ist. Eine Immobilie, die kann kaputt gehen, die kann hier habt ihr gesehen, jetzt war doch das große Hochwasser. Wie schnell ist so eine Immobilie weg und nichts mehr wert? Ja? Ja. Wenn man jetzt das Pech hat und nicht versichert war, ist sie einfach weg. Aber einen Kontakt zu verschiedenen Menschen, die wissen oder selbst zu wissen und selbst die Erfahrung zu haben, wie man eine Immobilie kauft, rentabel macht, wieder verkauft oder vermietet, wie auch immer, das nimmt dir keiner mehr weg im Leben. Und genau, also es war einfach, wie soll ich sagen, so ein Aha-Moment für mich. Also die ersten Monate sehr viel gelernt, aber dann auch eben diese höhere Perspektive bekommen, dass ich gesagt habe, eigentlich müsste das jeder wissen. Mhm. Das kann nicht sein, dass wir hier 25, 30 Leute in Dortmund uns hier so austauschen und erfolgreich sind und so weiter. Das muss jeder wissen. Und das war eigentlich so der Augenblick, wo ich gedacht habe, okay, wie schafft man das denn, das Ganze in die Breite der Gesellschaft zu tragen? Und da ist halt die Idee mit den Geldhelden entstanden. Und ja, das funktioniert relativ gut und wird sehr, sehr gut angenommen. Also wir sind jetzt eine Community von etwas über 6.000 Mitgliedern, also wirklich Mitglieder in dieser App drin und mit fast 20.000 E-Mail-Adressen, also die einfach nur so Newsletter abonniert haben, die wir regelmäßig informieren mit neuesten Online-Kongressen und so weiter auch oder eben neuesten Kursen, die bei uns sind. Und ja, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es wird dann doch in so einem geschlossenen, in so einer geschlossenen App drin sehr, sehr gut angenommen. Also im Gegensatz zu dieser Umfrage vom Fokus ist dann doch viel, viel mehr Offenheit da, als man glaubt.
Also ich habe mich natürlich ein bisschen bei den Geldhelden umgeschaut, ist klar. Und ich fand das total begeisternd, wie viel Content ihr auch kostenfrei teilt. Also wie viel Lernmöglichkeiten jemand hat, auch wenn er noch gar nicht so ganz entschieden ist, wo er jetzt eigentlich hin will. Ich finde, bei euch ist ein ganz, ganz breites Spektrum, auch wirklich einfach reinzuschnuppern. Wie kann Geld denn noch anders funktionieren? Ne? Und es gibt da ja auch einen Chat, also ich kann auch wirklich Menschen anschreiben, kann die fragen. Ne? Ist also quasi wie Facebook, nur schöner, so.
Und für Finanzen.
Ja, genau. Es ist auch, auch sehr spezifisch, ne? Was finde ich auch ganz schön ist, weil Facebook ist so ein Riesenpool, da habe ich zwar ein paar Kriterien, wo ich was aussuchen kann, aber am Ende des Tages bestimmt dann auch so ein Bot, mit wem ich dann kommunizieren kann, wer mir vorgeschlagen wird. Und das ist bei euch einfach ein total toller Rahmen, finde ich. Dankeschön. Und wie gesagt, der Content, habe ich gedacht, das ist einfach toll. So, ich bin ja in Sachen Geld, wie soll ich sagen, an so einem Punkt, wo ich wirklich jetzt lerne, also ganz gezielt auch lerne. Und das hat mir gut gefallen. Auch das Spektrum, was ihr dazu anbietet.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, was du gibst, nämlich das Ziel. Also das ist wie mit allen im Leben. Da kann man auch ganz andere Beispiele nehmen. Da gibt es dieses tolle Beispiel mit dem Läufer. Stell dir mal vor, der schnellste Läufer der Welt rennt im Wettbewerb gegen den langsamsten Läufer der Welt. Und der Langsame weiß, wo er hin will. Der kennt das Ziel. Der Schnelle weiß es nicht. Wer wird wohl gewinnen? Ja, das ist spannend. Also wenn du nicht weißt, wo du hin willst, dann kannst du im Leben generell nirgendwo ankommen. Und das ist auch beim Thema Geld so. Deswegen sind wir so breit aufgestellt und deswegen machen wir auch so viele Online-Kongresse, damit Menschen wie du oder wie viele andere da draußen sich einfach mal ein Bild machen können. Und meistens schaut man sich dann 3, 4, 5 Themen an und irgendwann macht so, oh, das interessiert mich. Das kann aktuell dieses Play to Earn, da, also es gibt quasi Computerspiele, mit denen man Geld verdienen kann. Das ist für den einen interessant, für den anderen die Immobilien, die wir gerade hatten, für den nächsten passives Einkommen über Kredite oder sowas, also P2P-Kredite. Ganz egal, um was es geht. Irgendwann, also irgendwo, wenn du quasi diese Möglichkeiten siehst, irgendwo macht's Klick. Und dann sagst du, das interessiert mich jetzt gerade am meisten. Und dann musst du die Möglichkeit haben, da jetzt auch einzusteigen, in eine Gruppe zu gehen, dich auszutauschen, eine Frage zu stellen. Es gibt ja keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Von daher sind bei uns also alle Fragenden vor allen Dingen herzlich willkommen. Und ja, sich auszutauschen und Freunde zu machen. Wir haben ja zum Beispiel auch, haben wir noch gar nicht erwähnt, zweimal in der Woche aktuell in der deutschsprachigen Community einen Stammtisch. Der Stammtisch, der funktioniert online. Das heißt also, da kommt man so ähnlich wie bei Zoom. Also man kommt erst in einen Raum rein, wo man ganz viele Tische sieht. An diesen Tischen stehen Stühle, also von oben sozusagen. Und auf den Tischen steht halt ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel Aktien, Immobilien. Manchmal ein offenes Thema, einfach ein offener Tisch. Und wenn man will, setzt man sich an einen dieser Tische dran. Und in dem Augenblick, wo man das macht, wo man draufklickt auf den Stuhl, und dann man sieht auch, ob wer da noch sitzt und ob die Stühle frei sind. Sobald man draufklickt, sitzt man am Tisch und dann geht, wie hier bei Zoom, geht dann so ein Bildschirm auf, wo man die ganzen Leute sieht, die da gerade an dem Tisch sitzen und sich gerade unterhalten. Dann ist man wie in so einem echten Stammtisch, setzt man sich dazu und muss erstmal gucken, okay, um was geht es hier gerade? Und dann stellt man sich vielleicht mal kurz vor oder wie auch immer. Also dann ist man halt in so einer Runde und das wird sehr, sehr gut angenommen. Also wie gesagt, zweimal die Woche, weil eben die einen, die können am Wochenende eher, die anderen unter der Woche und so weiter. Deswegen haben wir 2 Termine gemacht. Kann man jederzeit rein.
Wir haben es jetzt vorher gar nicht abgesprochen, aber es gibt so ein Detail, was mich total begeistert hat, weil ich die Kreativität da drin einfach sehr schätze. Es gibt bei euch die Möglichkeit, wenn ich sage, ich möchte ein Bildungspaket kaufen, ich möchte zu einem bestimmten Thema, möchte ich ein Seminar machen oder was auch immer, dass ich das nicht einfach nur mit Euros, Dollars oder was auch immer bezahle, sondern ihr habt ja zum Thema Kryptowährungen einen eigenen Token rausgebracht und ich kann dann mit diesem Token, wenn ich den stake, kann ich sozusagen, also nochmal für die, die jetzt von Krypto überhaupt keine Ahnung haben, also ich kaufe diese Kryptowährung und sage dann sozusagen, die verkaufe ich jetzt nicht, die gebe ich nicht ab, sondern lege einen bestimmten Zeitraum fest, für den dieser Token sozusagen gesperrt ist oder ne, nicht zur Verfügung steht. Und das ist sozusagen, damit bezahle ich dann das Seminar. Das heißt, ich verliere, ich bekomme was, ich verliere aber de facto keinen Geldwert. Das fand ich eine vollkommen neue und da habe ich gedacht, wie cool ist das denn? So, ne, dass, diese Kreativität, die da drin steckt, zu sagen, wie schaffen wir es denn, einen Wert zu schaffen, der für alle zugänglich ist und der auch bleibt, der sich nicht einfach auflöst, sondern tatsächlich einen Win-Win-Win-Win zu schaffen. Das hat mich total begeistert, wo ich gedacht habe, Mensch, das ist echt neu, ne? Das geht genau in diese Richtung, wo ich ja glaube, dass wir alle hingehen, in ein Bewusstsein, wo wir uns einfach immer mehr unterstützen. Und das fand ich ist so ein total neuer Ansatz zu dem Thema.
Ja, danke schön. Und das ist genau das, was eben finanzielle Intelligenz letzten Endes ausmacht, ja. Dass man nicht blind die Systeme annimmt, die da schon da sind, sondern dass man mal überlegt, wie kann man neue Systeme schaffen, die für alle, wie du es schön sagst, win, 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 also die für alle einfach von Vorteil sind. Und dabei vergessen viele, also viele, die an Geld denken, denken erstmal nur an an irgendwas, was auf dem Konto ist oder was man in die Hand nehmen kann, wo man bezahlen kann, also an quasi diesen finanziellen Aspekt. Aber was die meisten nicht tun, ist, sich zu fragen, wie kommt denn dieser Wert überhaupt da rein? Also was ist der Wert, der hinter dem Geld ist? Und vielleicht können wir da mal ganz kurz reingehen, also wie das System funktioniert. Also um das zu erklären, wie das funktioniert, muss man erstmal verstehen, wie Geld funktioniert. Und es ist ja so, dass früher war es ja mal so, dass im Grunde hat das Geld, die Goldschmiede haben das erfunden. Wusstest du das? Denn Goldschmiede haben damals eben viel Gold gehabt. Und Gold war ja damals eben das gängige Tauschmittel, also Gold, Silber und so weiter. Und ja, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn der Goldwert zu groß ist, dann ist der auch wirklich groß. Also dann hast du wirklich viel Gold. Das willst du ja nicht. Erstens ist es viel zu unsicher, wenn du das mit dir rumträgst. Zweitens ist es zu schwer. Drittens, es kann dir gestohlen werden und so weiter. Und die Goldschmiede sind halt von Haus aus, weil die schon immer hohe Werte bei sich hatten, sind die halt, haben die besondere Vorkehrungen getroffen und so weiter. Das heißt, bei einem Goldschmied war dein Gold relativ sicher. Also hast du irgendwann mal gesagt, wenn du zu viel hattest, kann ich das nicht irgendwie bei dir einlagern, sozusagen? Und der Goldschmied hat gesagt, na klar, kannst du machen. Und hat stattdessen, also statt diesem Goldwert, hat er dann so einen sogenannten Wechsel rausgegeben. Hat gesagt, hier hast du einen Zettel und da unterschreibe ich jetzt drauf. Das ist sozusagen die Bestätigung, dass du dein Gold bei mir hinterlegt hast. Und dieser Wechsel ist quasi das erste Geld gewesen. Mhm. Ja, weil jetzt ist nämlich Folgendes passiert. Jetzt hat derjenige, der dieses Gold besitzt, vielleicht ein Haus gekauft und wollte nicht jetzt, also eigentlich theoretisch hätte er zu einem Goldhändler gehen müssen, hätte wieder das Gold rausholen müssen, wäre zu dem Hausverkäufer gegangen, hätte ihm das Gold gegeben und er wäre wieder zu dem Goldschmied gegangen und hätte das Gold wieder eingelagert. Und um sich den ganzen Kladderadatsch zu sparen, haben sie gesagt, pass auf, ich gebe dir einfach den Wechsel, dann hast du ja die Urkunde, dass du das Gold hast. Und ja, dann waren alle happy. Und dann ist das erste Mal auch quasi dieser billig bedruckte Geldschein mit einer Unterschrift natürlich drauf, als Platzhalter für das eigentliche Gold in Austausch gegangen. So, und so kam es eigentlich dazu, dass wir mit diesem Papiergeld bezahlen. Und ja, jetzt ist die Frage, ist denn heute noch das Geld oder das Gold da dahinter? Und das wissen bestimmt viele von euch, es ist natürlich nicht mehr so. Also 1971 musste, ich glaube Nixon war das damals in Amerika, Frankreich sagen. Frankreich kam nämlich irgendwann mal auf die Idee und sagte, Mensch, alles in der Welt wird mit Dollar bezahlt und auf dem Dollar steht ja drauf, dass es halt mit Gold hinterlegt ist. Ja, holen wir mal unser Gold ab. Und dann ist dieses eine kleine Land, also wenn man überlegt, wie viel, es gibt ja über 200 Länder auf der Welt. Und dieses eine Land ist zu Amerika gegangen, hat gesagt, wir hätten gerne mal unser Gold, hier habt ihr euer Geld. Also eure Wechsel sozusagen. Und dann musste leider Amerika sagen, wir haben noch nicht mal so viel Gold, dass wir euch auszahlen können, geschweige denn die ganze Welt. Und in dem Augenblick mussten sie zugeben, okay, die Goldbindung ist leider nicht mehr so das, was sie ist. Denn die haben nämlich irgendwann angefangen, dadurch, dass eben niemand mehr das Gold abgeholt hat, haben sich gesagt, ja gut, da kann ich ja einfach noch einen zweiten Schein ausstellen, weil sowieso niemand das Gold abholt, ja. Mhm. Und dann hieß es halt, okay, du musst wenigstens 10% musst du vorhalten. Und das ist inzwischen schon so weit runtergesunken, dass du nur noch 1 oder 2% vorhalten musst. Und im Grunde ist das alles nur noch Fantasie. Ist alles nur noch Fantasie. Ja.
Aber da sagst du einen spannenden Punkt, weil ich glaube, also Geld an sich als neutrale Energie, wie soll ich sagen, die hat immer noch so ein paar Bindungsplätze. Und in dem Falle hat sie sich ja mit der Gier gebunden. Ich glaube, Menschen, die Geld ablehnen, lehnen in erster Linie nicht unbedingt das Geld, sondern mehr die daran gebundenen Energien ab, wie zum Beispiel die Gier. Weil wenn ich dann sage, oh naja, wenn es eh keiner abholt, das merkt ja auch keiner, dann kann ich ja einfach 2-, 3-, 4-fach ausgeben. Das ist ja im Grunde auch, weil das ist ja auch nicht öffentlich kommuniziert worden, das ist ja eine Art von Betrug. Und ich glaube, dass die Energie, wo es jetzt hingeht, tatsächlich mehr in so ein gemeinsames, gemeinschaftliches wieder sich hin orientieren muss. Und da, finde ich, setzen die Geldhelden einfach auch an, ne? Nicht zu sagen, ja, wie kann ich das machen, dass ich am meisten habe, sondern wie kann ich das so machen, dass es uns allen auch wieder dient. Also genau diesen Prozess wieder umzukehren.
Genau. Ist es eigentlich auch schon seit ungefähr den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo die letzte Weltwirtschaftskrise war, ist ja diese Goldbindung quasi verloren gegangen. Zugegeben wurde es dann erst 50 Jahre später. Aber was hat das Gold ersetzt? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wie du sagst, im Grunde vertrauen wir nicht mehr darauf, dass da Gold drin ist, sondern heutzutage, stell dir mal vor, du gehst in ein Restaurant und du bestellst ein Essen und so weiter. Und am Ende bezahlst du mit deinem Geld in diesem Restaurant. Das heißt, du belohnst quasi die Dienstleistung beziehungsweise die Produkte, die du gegessen hast, belohnst du mit diesem Geld. Und in dem Augenblick passiert genau dasselbe, was damals mit dem Gold passiert ist. Du hast die Dienstleistung bekommen und gibst dafür diesen Wechsel raus. Das heißt, die Dienstleistungen, die Produkte haben inzwischen das eigentliche Gold ersetzt. Das ist schon eine ganze Weile so. Wir realisieren das nur jetzt erst. Ja, also das wussten wir bisher nicht. Das Problem dabei ist, dass jetzt die Staaten und die Zentralbanken so enorm große Geldmassen drucken, die eben ohne Gegenwert sind, die einfach ohne Gegenwert in die Gesellschaft kommen, dass wir gerade in eine Hyperinflation reinschlittern. Also in Deutschland sind es, also Tag heute, wo wir das Interview machen, ich glaube 4,4%. Mhm. In Amerika sind es schon 5,4%. Das ist aber nur das Offizielle. Mhm. Also das ist nicht die echte Zahl. Das ist das, was offiziell kommuniziert wird. Das heißt also, es ist tendenziell Faktor 2, Faktor 3 höher, ne? Was das Geld an Wert pro Jahr verliert. Mhm. Und genau, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben uns genau dieses System ja angeschaut, also wie kommt der Wert in das Geld rein, und haben gesagt, okay, Geld machen ist ja überhaupt kein Problem. Wir können ja jetzt heutzutage auf der Blockchain so einen Token erstellen. Okay, ganz so war es nicht. Also es war schon etwas komplizierter. Wir brauchten ein Developer-Team und so weiter. Also es ist gar nicht so einfach, das zu machen. Aber wir haben es gemacht und haben gesagt, okay, was wir jetzt nicht tun werden, ist, was die Zentralbanken tun, das Geld einfach zu verschenken, sondern wir geben dieses Geld nur den Menschen, die etwas zur Community beitragen. Sei es zum Beispiel ein Experte, der einen Online-Kurs reingibt, sei es ein Social-Media-Manager, der dafür sorgt, dass in Instagram immer wieder neue Postings kommen, Umfragen passieren und so weiter, sei es ein Community-Manager, der dafür sorgt, dass in der Akademie was passiert und so weiter, sei es ein Online-Kongresshersteller und so weiter und so weiter. Also es gibt einfach ganz, ganz viele, ich sag mal, Jobbeschreibungen. Ich würde es jetzt nicht Job nennen, sondern das ist eher Nebenjob, also Leidenschaft. Also wenn ich jetzt gerne einen Online-Kongress mache wie du, ja, dann ist es ja nichts, wo mir ein Chef sagt, mach das jetzt mal und ich muss das jetzt tun, sondern das machst du ja aus deiner Leidenschaft heraus.
Genau.
Und das ist der eigentliche Wert, der in den Token reinkommt, denn wir geben den Token ja nur gegen den Wert raus. Also erst kommt der Wert in die Community, dann geben wir den Token raus, damit ist der Token schon wieder mehr wert. Und man sieht das auch. Man sieht, wie der Token im Wert die ganze Zeit steigt. Warum? Weil wir keine Token verschenken, sondern nur gegen den Mehrwert rausgeben. Und jetzt, und das hast du ja angesprochen, geben wir der Community, also denjenigen, die es nutzen wollen, die Möglichkeit zu sagen, ich will das nicht kaufen. Übrigens, man kann es noch kaufen. Also wenn du willst, kannst du es auch kaufen, gerne. Aber du kannst auch sagen, ich nehme einfach eine gewisse Summe, lege die an, also friere die ein sozusagen. Wir zahlen dann sogenannte Rewards. Das sind keine Zinsen, sondern das sind Rewards. Also das ist ein, ja, wie eine Zugabe sozusagen für diese Zeit, in der ihr das Geld dann anlegt. Sozusagen oder festfriert, anlegen ist der falsche Begriff. Und in dieser Zeit könnt ihr eben in diesen Kurs rein. Bei den kleineren Kursen, also bei den Online-Kursen, bei den Umsetzungskursen, ist es sogar so, dass ihr dauerhaft drin bleibt. Also ihr kommt nicht wieder raus aus den Kursen. Bei Mastermind-Sachen, die ja jede Woche neu sind, also das ist extrem viel Aufwand, da ist es so, wenn ihr das Geld wieder rausnehmt aus der Community, dass ihr dann auch selbst aus der Gruppe wieder rausgeht. Ja, aber wie du sagst, es ist eben nicht dieses Bezahlen, sondern es ist dieses, hier hast du Geld, ich kriege sogar noch Rewards dafür, in der Zeit kann ich mir den Kurs ansehen und kriege dann mein Geld wieder und alles ist toll. Ja,
ja, genau. Deswegen, also ich finde ja eh Krypto, da gibt es immer ganz, ganz viele unterschiedliche Haltungen zu. Also man kann, also zumindest in meinem Erleben, je weniger sich jemand damit beschäftigt hat, desto größer ist oft die Ablehnung oder die Vorsicht. Und Menschen, die sich angefangen haben, damit zu beschäftigen, da habe ich dann oft sehr, sehr differenziertere Haltungen zugehört. Und ich fand Krypto ja spannend unter dem Aspekt Freiheit, weil es ja eben, du hast vorhin nochmal gesagt, die Zentralbanken, weil es ja im Grunde um eine freiheitliche, dezentrale Geldverwaltung geht. Hast du Lust, da nochmal einen Satz sozusagen?
Ja, sehr, sehr gern. Viele denken ja, dass aktuell ein Kampf stattfindet von dem alten Geld zu dem neuen digitalen Geld. Das ist es aber nicht. Das ist nur an der Oberfläche. Der eigentliche Kampf, der gerade stattfindet, und das hast du gerade schön gesagt, ist Zentralität gegen Dezentralität. Mhm. Und so wie es aussieht, heute, während wir miteinander reden, hat der Bitcoin sein neues All-Time-Hoch, also All-Time-High, also das Höchststand, den der Bitcoin jemals hatte, erreicht. Ich glaube, bei $66.000 ist er gerade.
Wow.
Ja, ja. Und stell dir mal vor, du hättest damals für einen Dollar oder weniger, für 10 Cent oder so gekauft, 2011 oder 2010. Ja, also dann, du siehst, was Dezentralität ausmacht. Ja. Und beim Bitcoin ist halt das Besondere, dass er begrenzt ist. Das ist das eigentlich, also um es zu verstehen, wie kommt denn dieser Wert in den Bitcoin rein? Das, worüber sich am meisten beschwert wird, dass nämlich Bitcoin so viel Strom verbraucht, und das ist der eigentliche Wert, warum der Bitcoin so viel wert ist. Weil im Grunde, es ist ja egal, ob du ein Haus baust und dabei Strom, Energie, Arbeitskräfte, Materialien und sonst was verbrauchst und einen gewissen Wert da hast, oder ob du eben den Bitcoin meinst und dabei Strom verbrauchst, ist egal. Dieser Strom, diese Energie, die da drin ist, das ist der eigentliche Wert. Dadurch, dass nur begrenzt Bitcoin existieren, maximal 21 Millionen werden irgendwann mal existieren, also es wird noch eine Weile geschürft, aktuell gibt es so etwas über 18 Millionen, aber 43 Millionen Millionäre auf der Welt existieren, ist da schon eine gewisse Nachfrage da. Wenn jeder Millionär, der auf der Welt existiert, nur ein Bitcoin haben will, geht das gar nicht. Was wird wohl passieren, wenn die sich um diese Bitcoins streiten? Ja, du merkst schon, was für ein Potenzial dahinter ist. Und der Wert, der da drin ist, ist die Energie, die reinging. Aber jetzt ist der eigentliche Wert die Knappheit. Das heißt also, nicht jeder kann Bitcoin besitzen, also ist es total wertvoll. Jetzt am besten, ich meine, $66.000 klingt viel, aber es ist machbar. Man kann immer noch 1, 2, 3 Bitcoins von seinem Angesparten oder wie auch immer, theoretisch, erwerben und ist damit reicher als der Großteil der Millionäre, die existieren, weil die nämlich meistens keinen Bitcoin haben. Nur sehr wenige.
Genau. Na, und, vor allem muss man ja sagen, man muss ja auch nicht immer gleich einen ganzen Bitcoin kaufen. Ich kann ja auch grundsätzlich, ne, wenn ich jetzt sage, ich habe Summe X im Monat zur Verfügung, die kann ich da rein investieren, ne, dann so Kleinvieh macht auch Mist. Ich kann da ja auch Schritt für Schritt hinkommen. Ne? So, wenn ich jetzt noch keine 66.000 auf dem Konto habe, sondern sagen wir,
du musst nur mal ausrechnen, was du in deinem Leben, sagen wir mal, gehen wir mal, das ist ein tolles Thema, Schuhe. Was schätzt du, wie viele Schuhe du in deinem Leben schon gekauft hast?
Das kann ich dir sogar relativ genau ausrechnen. Ja.
Jedes Jahr ein Paar.
Ja, ich bin so eine, wie soll ich sagen, ganz untypische Frau. Ich suche mir immer so ganz, ganz gute Schuhe, wie meine Oma früher, dass die nicht in die Sohle gebissen hat, war alles. Aber da ging es immer um ganz, ganz gute Qualität. Das war mal ganz wichtig. Ich komme aus so einem Handwerker-Qualitätshaushalt und das habe ich übernommen. Ich achte da wirklich drauf. Ich kaufe immer nur ganz, ganz gute Schuhe. Und davon habe ich maximal 2 Paar und die trage ich, bis sie hin sind, fertig. Und dann gibt es neue. Also da bin ich so, ne?
Und wie viel würdest du sagen, kostet ein Paar?
Na, die kosten dann schon immer so um die 100, 120, je nachdem 150. So
das schon. Sagen wir 100 Euro. Und wie viele Schuhe würdest du sagen, hat es in deinem Leben schon? Wie viele Paar?
Ungefähr. Soll ich sagen? Ja, mehr. Also 100 so werden es schon gewesen sein, ja.
Genau, also 100 mal 100, sagen wir mal 10.000 Euro hast du in Schuhen investiert.
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du hättest halt jedes Mal nur statt 100 Euro nur, also 10 Euro weniger, nur 90 Euro ausgegeben. Nur mal angenommen. Mhm. Hättest du also jetzt 1.000 Euro gehabt über den Lauf der Zeit, und du hättest die 1.000 Euro, wir haben es gerade darüber gesprochen, seit 2010 oder 11 oder wie auch immer in Bitcoin investiert. Damals hat 1 Euro gereicht, um halt einen ganzen Bitcoin zu bekommen. Und genauso geht das weiter. Das heißt also, wenn du jetzt 20, 50, 100 Euro investierst, einmal im Monat zum Beispiel, von mir aus nicht nur in Bitcoin, vielleicht auch ein paar andere Kryptowährungen, gerne auch in Aktien und was es da nicht alles noch gibt, aber zumindest mal sich so ein bisschen zu sagen, okay, die Schuhe sind jetzt alle weg, bis auf die aktuellen 2 Paar, die du hast. Bitcoin bleibt, der ist da. Es sei denn, du verkaufst den, aber ja gut, dann weißt du ganz bewusst, dass du es tust. Also das ist der Unterschied. Während du einen Schuh verbrauchst, ist es bei Bitcoin umgekehrt, der wird immer mehr wert. Ja, also der Wert sinkt nicht. Auch wenn er mal kurzzeitig fällt, für alle die zum Beispiel, die 2017 am höchsten Punkt gekauft haben, bei 17.000 Euro oder sowas, die haben sich dann alle geärgert und jetzt ist es gefallen, auf $3.000 ist es dann runtergefallen. Aber der große Fehler ist zu verkaufen, wenn es niedriger ist, als wie ich gekauft habe. Einfach die Füße stillhalten, jetzt ist es bei 66.000. Super, verdreifacht. Also einfach lange genug warten. Und das ist sowieso so eine Investorenregel, ja. Kaufe günstig ein am besten und verkaufe, wenn es teuer ist. Also wenn du schon verkaufen willst, ja. Und bei so Langzeitinvestments wie Bitcoin, kauf ein, vielleicht monatlich immer eine kleine Summe da rein investieren und verkauf's gar nicht. Mhm.
Ich finde das Thema Kryptowährung tatsächlich, ne, als du vorhin gesagt hast, man kann mit Computerspielen Geld verdienen, da klickt es bei mir so gar nicht, das kann man machen, das ist mir relativ piep, aber Kryptowährung, da hat es mich vor einiger Zeit tatsächlich hat das angefangen, spannend für mich zu werden und dass ich gesagt habe, so darüber will ich auch echt mehr lernen und ich weiß noch, als ich damit anfing, haben mich Freunde auch angeguckt und gesagt so, ach, das ist alles Quatsch und das wird nicht lange und dann kam jetzt irgendwie die China-Krise und dann habe ich mir tolle Sachen angehört. Siehst du, habe ich dir gleich gesagt, kannst du alles vergessen und ich habe dann immer nur noch echt, also da merke ich auch Spiritualität und Geld, ich werde da ein Stück auch echt zum Buddha, ne? Ich lächle dann immer nur noch und sage, ist in Ordnung. Das kannst du gerne so sehen. Ihr habt da eine andere Wahrnehmung zu und dann ist das so, weil mir so aufgefallen ist, nichts anderes erhitzt die Gemüter so sehr, auch wie Geld. Das Spannende ist ja, dass Menschen immer, zumindest in meiner Familie, mir vermittelt haben, dass Geld sachlich ist. Ne? Und dass es da um ganz viel Verstand und Sachlichkeit geht. Au contraire, nach meiner Beobachtung ist es sehr viel emotionaler, als uns so bewusst ist. Auch wenn wir da über scheinbare Fakten reden, über Zahlen, über Kurven, ne? Warum ich immer gedacht habe, Geld und ich kann ich nicht, kann ich gar nichts mit anfangen. Aber im Grunde ist ja diese Beziehung, die jeder dann zu seinem Geld, zu seinem Wert dann entwickelt, die ist dann plötzlich hoch emotional und damit wiederum kann ich sehr viel anfangen. Damit kann ich ganz gut umgehen und das ist das eigentlich Spannende, dass ich finde, dass und gerade beim Krypto finde ich, wird es, weil auch durch diese starken Kursschwankungen, ne, das bringt ja alles an Angst, an Verlustangst oder eben auch an emotionaler Sicherheit so hoch, was ein Mensch so haben kann. Im Grunde ist es ja eine reine Persönlichkeitsentwicklungsreise, sich auf Krypto einzulassen.
Ja, zu den Schwankungen, wir wissen ja gar nicht, ob Bitcoin so stark schwankt oder ob es der Euro ist und der Dollar. Vielleicht ist ja der Bitcoin einfach ein Bitcoin und der Euro und der Dollar, die schwanken die ganze Zeit. Wer weiß, nur weil wir es immer so rum angezeigt bekommen, muss es ja nicht so sein. Nur weil wir annehmen, dass Euro die Konstante ist, ist er aber gar nicht. Alles ist relativ, ja. Vielleicht ist ja Bitcoin die Konstante. Also da schon mal vom Mindset her. Und was du ansprichst, dieses Emotionale im Geld, Geld ist ja im Grunde nur wiederum Energie, also ein Mittel zum Zweck. Das heißt also, du möchtest ja ein gewisses Ziel erreichen mit dem Geld. Geld für sich ist ja überhaupt nichts wert, ja. Aber wenn du weißt, zum Beispiel meine nächste große Urlaubsreise, die ich machen will, dafür brauche ich 5.000 Euro zum Beispiel und die spare ich mir jetzt an, dann ist das hochemotional. Meine nächste Urlaubsreise, keine Ahnung, nach Afrika, nach Asien oder nach Amerika, nach New York oder sowas. Ja? Und das, dieses Erlebnis, darum geht es doch. Und deswegen spare ich mir das Geld an. Ja? Und deswegen ist auch Geld sehr, sehr emotional. Und deswegen ist es auch so, dass wenn man mit Menschen, die sich vorher nie über dieses Geldthema bewusst geworden sind, sondern die es einfach so hingenommen haben. Man kennt das ja, über Geld redet man nicht, ne? Geld hat man oder solche Sprüche. Für die ist es dann sehr, sehr schwer, dort überhaupt drüber zu reden, weil sie intuitiv spüren, dass es genau das richtige Thema ist, über das man sprechen sollte. Ja, wenn das Leben quasi wie so ein Lebensrad, wenn man sich das wie so ein Lebensrad vorstellt, und es gibt verschiedene Lebensbereiche, zum Beispiel Ernährung oder eben Reisen oder Weiterbildung oder Gesundheit oder Sport und so weiter und so weiter. Es gibt ganz viele Bereiche, Partnerschaft, Familie und so weiter. Dann stellt man fest, einer dieser Lebensbereiche sind die Finanzen. Mhm. Und dieser eine kleine Lebensbereich, vielleicht ein Zwölftel aller Lebensbereiche, die du hast, der beeinflusst fast jeden anderen Lebensbereich. Ja. Vielleicht nur den Lebensbereich der Entspannung nicht. Oder selbst da, eine schöne Massage machen, kostet auch Geld. Ja? Also von daher, also alles hat irgendwie mit Geld zu tun.
Seit ich entschieden habe, dass ich diesen Bereich Finanzen vollkommen meistern werde, entspanne ich sehr viel mehr als je zuvor.
Sehr schön.
Das ist, finde ich, eine ganz logische Konsequenz, weil ich glaube, völlig unabhängig, ob ich in diesem Leben, in diesem Körper oder was auch immer ich glaube, wo ich dann hingehe, was ich tun werde. Diese Erfahrung, die ich damit mache und dieses Meistern dieses Themas, das wird bleiben. Ne, man sagt ja immer, das letzte Hemd hat keine Taschen, meine Oma immer. Und ich habe irgendwann vor ein paar Tagen so festgestellt, das stimmt nicht so ganz, weil all das, was ich jetzt zu dem Thema entwickle, was ich lerne, ich merke, wie das einfach meinen ganzen Geist, meine Seele in ein ganz anderes Level tatsächlich bringt und das werde ich mitnehmen. Das wird bleiben. Das geht, wenn ich an morphologische Felder glaube oder wie auch immer, dann geht es halt ins morphologische Feld, aber es wird bleiben. Die Erfahrung, die ich mit meinem Bewusstsein in diesem Feld jetzt mache, die ist nachhaltig. Das ist ja das Spannende. Ja. Ne? Das Geld selbst mag vergänglich sein, aber der Wert, den ich dadurch für mich schaffe, der bleibt.
Da sagst du was ganz Wichtiges, genau. Es ist viel wichtiger, Selbsterfahrung zu sammeln, als, keine Ahnung, das theoretisch sozusagen anzugehen. Denn es gibt nur zwei Dinge, wenn du jetzt etwas tust, sagen wir mal, du investierst in Aktien, ja, und hast es noch nie vorher gemacht, weil du sagst, okay, mir egal, jetzt mache ich das. Jetzt gucke ich bei YouTube, Anleitungsvideo, wie investiere ich in Aktien, Enter, da kommen ein paar Videos, einer, der ist mir sympathisch, bei dem gucke ich zu, der zeigt mir jetzt, wo ich klicken muss, ich mache das nach und investiere jetzt meine ersten 100 Euro in Aktien. So, wenn du das einmal gemacht hast, diese Erfahrung, von der du redest, das nimmt dir keiner mehr weg. Das nimmt dir keiner mehr weg, auch wenn du die 100 Euro verlierst. Ganz egal, dann war das eine Investition in deine Erfahrung. Das heißt, entweder du lernst etwas oder du verdienst Geld. Was anderes kann gar nicht passieren. Also mach das einfach. Machen ist viel, viel wichtiger als theoretisch drüber lesen und bla, 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 bla. Ja? Einfach tun die Sachen. Ist generell meine Lebenseinstellung. Ich mache immer einfach. Manchmal viel zu schnell, viel zu früh, aber egal. Also man lernt eben, indem man es tut. Ja? Und vor allen Dingen lernt man auch, wie es nicht geht, indem man es tut. Auch wenn dir jemand sagt, tu das nicht, das ist nicht gut, dann weißt du ja nicht, ob es wirklich so ist. Weil bei dir ist vielleicht genau das, was ihm nicht gut tut oder ihr, ist für dich die perfekte Lösung. Also mach's, dann findest du es raus, ist es gut für dich. Sollte es nicht gut für dich sein, kannst du immer noch sagen, okay, ich gehe einen Schritt zurück und gehe wieder in die andere Richtung jetzt. Überhaupt kein Problem.
Da sind wir sowas von nah beieinander in der Haltung. Ich bin vor vielen, vielen Jahren, wie gesagt, was das Thema Geld angeht, da bin ich durchaus extrem. Da habe ich in Deutschland alles aufgelöst. Meine ganzen Versicherungen, Krankenversicherung, Rentenversicherung hatte ich alles nicht mehr, weil ich auch ganz offiziell ausgewandert bin und bin in ein Dorf ohne Strom gezogen. Da habe ich meine schamanische Ausbildung gemacht. Aber mir war ganz klar, Geld und ich, wir sind überhaupt nicht Freunde. Das hat mit meiner Familie viel zu tun. Und dann habe ich gesagt, will ich nicht, mache ich nicht. Und ich habe dabei herausgefunden, es ist im Grunde überhaupt gar nichts Schlimmes passiert. Ich habe nur irgendwann verstanden, ja, macht ganz schön machtlos und schränkt den Handlungsspielraum enorm ein. Aber ich habe gelernt, Verantwortung für mich zu übernehmen, definitiv. Gab ja dann auch keine Krankenversicherung mehr. Also wenn der Zahn eitert, muss ich mir was einfallen lassen. Ne? So. Und das, finde ich, war eine ganz, ganz wichtige und wesentliche Erfahrung, die mich bis heute immer wieder, wie soll ich sagen, es gibt einen Start und es gibt dies und das, aber am Ende des Tages muss ich das verantworten, was ich tue. Und das ist die Grundlage, warum ich jetzt sage, von da aus kann ich mich ja mal ganz lässig auch mit Geld beschäftigen und sagen, dann kann ich das jetzt auch lernen, weil ich habe da nichts mehr zu verlieren. Ich weiß, dass ich ohne leben kann und wenn es das nicht gibt, dann ich komme schon klar. Und das ist, finde ich, eine Haltung oder eine Erfahrung, die nur möglich war, weil ich es einfach gemacht habe, weil ich es ausprobiert habe. Ne? Ich muss da nicht lange drüber rumtheoretisieren. Ich weiß, wie das ist. Und das,
ja, und es befreit auch ungemein.
Ja, total. Ja. Jetzt kann ich sozusagen in die andere Richtung genauso ausprobieren und sagen, spiele ich jetzt da? Also mit so einer spielerischen Haltung. So ich gucke, was passiert da? Und wie gesagt, ich stelle fest, die Menschen, wo es dann auch wirklich mir anfängt, Spaß zu machen, mich mit Geld zu beschäftigen, die sind ähnlich. Die haben einen sehr eine spielerische Haltung und auch wirklich auch so einer Freundlichkeit, einfach weil es Spaß macht, das auch zu teilen oder das Wissen darum zu teilen. Ne?
Ja, absolut. Ich finde, uns wird viel zu früh das Kindsein weggenommen. Kinder sind so, also bei Kindern, zumindest die Kinder, die noch nicht in die Schule gehen, also am besten auch nie in dem Kindergarten waren. Die Kinder, die sind einfach herzlich, offen, ehrlich, probieren ganz viel aus, fallen die ganze Zeit hin, stehen wieder auf, machen weiter. Das ist dieses Spielerische, was du gerade angesprochen hast, was uns leider aberzogen wurde. Ja? Also leider werden wir sehr, sehr früh heutzutage aus der Familie rausgenommen, in irgendwelche Einrichtungen gesteckt, sei es Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, keine Ahnung, wie man das alles nennt. Und ja, ich würde es schon so bezeichnen, so indoktriniert, dass ja das Natürliche, also diese natürliche Herangehensweise ans Leben, an alles, ans Leben, also einfach die Erfahrung zu sammeln, Dinge auszuprobieren und so weiter, dass das ja alles falsch ist. Also wir kriegen plötzlich dieses Wort falsch, was ja gar nicht existiert, als ob es irgendwas Falsches gibt. Also ich meine, wir sind ja auf der Erde, oder im Leben generell, um Erfahrung zu sammeln und so schnell wie möglich, so viel wie möglich Erfahrung. Denn, das vergessen wir in unserer Gesellschaft ganz oft, wir sterben alle. Alle Menschen, die jetzt existieren, die in Zukunft existieren werden und die existiert haben, sterben irgendwann. Alles vergeht. Und unsere Aufgabe ist es, in dieser Zeit, in der wir hier sind, so viele Erfahrungen wie möglich zu sammeln. Und warum soll ich denn dann nur, weil man das so halt nicht so macht und weil man, da redet man nicht drüber und so weiter, nur weil es da diese Glaubenssätze gibt, warum soll ich mir denn diese Erfahrungen quasi vorenthalten? Das ist doch mein Leben, Entschuldigung. Also ich darf das selbst entscheiden, welche Erfahrungen ich mache. Ja? Und ja, leider ist die Entwicklung sehr, sehr stark aktuell. Also sehr, sehr, wirklich sehr, sehr stark. Ich komme ja aus der DDR. Ich habe ja den Sozialismus erlebt. Und mein Gefühl ist es, wir sind gerade wieder mit 7 Meilenstiefeln gehen wir auf den Sozialismus zu. Also auf dieses, ja, wir verlassen uns nur noch auf die anderen und alles, was der Staat sagt, ist richtig und so weiter. Es wird gar nichts mehr in Frage gestellt. Und wenn du das tust, um Gottes Willen, dann bist du ja, mit dir rede ich ja gar nicht mehr, so ungefähr. Und ich finde es sehr, sehr schade. Ich glaube aber, es ist notwendig, um halt zu sehen, wohin sich das entwickelt und dann mal irgendwie, du hattest vor uns in dem Vorgespräch gesagt, hier gegen diese Betonwand zu rennen und festzustellen, okay, irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter. Lass uns mal lieber wieder in die andere Richtung gehen. Und dann wird alles, also es muss immer erstmal schlimmer werden, bevor es besser wird. Und ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin, dass es schlimm genug ist, dass die Menschen merken, okay, lass uns mal wieder in Richtung Freiheit gehen und weg aus diesem sozialistischen Gedankengut da.
Das Ding ist ja, es geht ja immer um Verantwortung. Das ist ja auch im Moment das Zauberwort. Ne? Es liegt in jeder Munde. Und also ich denke da ja dann immer wieder, was meinen die denn jetzt damit? Und meinen die damit dasselbe, was ich meine? Ich fürchte, nein. Wir benutzen das gleiche Wort und meinen zwei vollkommen verschiedene Inhalte. Weil Verantwortung heißt für mich, ich bin auf irgendeine Art alleine mit mir und muss mir zu dieser Herausforderung eine Antwort geben. Erstmal. Und ich erlebe aber, dass das für viele andere Menschen heißt, ich passe mich an, weil in der Anpassung finde ich meine Sicherheit. Und das nenne ich dann Verantwortung. Ich mache dann das, was ich meine, was für alle gut ist. Denn so denke, das dauert noch ein bisschen, aber ich bin mir da auch ganz sicher, dass wir durch diese Enge, die, glaube ich, gerade nochmal einen Zacken zulegt, irgendwann platzt der Knoten dann. Und dafür ist es jetzt offenkundig auch notwendig, dass das erstmal noch enger wird. Die Einsicht teile ich. Deswegen habe ich auch da so eine gewisse Buddha-Geduld und denke, ja, wird sich schon finden. Aber wo du sagst DDR, wie war dein Verhältnis zu Geld, als du ein Kind warst?
Es hat gar keine Rolle gespielt. Also in der DDR, das hieß ja Arbeiter- und Bauernstaat, aber das hieß auch Kinderstaat. Also für Kinder war das ein Traumland. Also wir haben weder diese ganzen Repressalien mitbekommen, es sei denn, man hat in einer Familie gelebt, wo es wirklich diejenigen waren, die offen gegen das System rebelliert haben, dann hat es halt einen sehr schlechten Stand. Aber weder bei mir im Umfeld noch bei uns in der Familie war das so. Das heißt also, wir haben einfach eine tolle Kindheit gehabt. Ich habe das noch so ein bisschen so mit 14, 15, wo dann der Umbruch war. Ich bin dann auch auf so eine Montagsdemonstration gegangen. Aber nicht, weil ich dachte, hier, wir rebellieren jetzt, sondern weil meine Freunde hingegangen sind. Deswegen bin ich da hingegangen. Genau, also es war einfach, jetzt so im Nachhinein wissen wir ja, dass es kam nicht von den Menschen, es war wirklich getriggert. Also es war Absicht, es war gewollt, gemacht sozusagen, ja. Und so ist dann, ich sag mal, so ein Zeitgeist, kann man sagen, so ein Zeitgeist entstanden und man hat das dann gemacht und es hat auch funktioniert. Ich habe es nicht als so schlimm empfunden damals, merke aber jetzt, wo, ich sag mal, sich die gesamte Welt plötzlich Richtung Sozialismus entwickelt, wie wenig ich damit zu tun haben will. Also ich bin inzwischen, ich lebe so einen hohen Grad an Freiheit, den mit Sicherheit andere sich noch nicht mal getrauen zu träumen. Mhm. Ja, ich lebe in einem fremden Land, für uns quasi in einem fremden Land. Ich kann gar nicht die Sprache hier, Thailändisch, das wird mal Zeit, dass ich es mal lerne, aber ich kann auch noch nicht mal lesen, was hier steht und so weiter. Und es ist eine ganz andere Kultur. Ich bin auch eben wie du aus Deutschland abgemeldet. Ich habe zwar noch den deutschen Pass, habe aber im Grunde gar keinen Wohnsitz mehr. Und also das ist ein Grad an Freiheit, zwischen den Systemen sozusagen, zwischen den Stühlen zu leben, den sich viele nicht getrauen und der mich, also mich macht es glücklich, mit einer anderen Perspektive auf die Welt blicken lässt. Ja, und ich sehe, dass viele Menschen, die in den Systemen drin sind, und ich rede gar nicht so sehr von Staatssystemen, ich rede auch davon, von finanziellen Systemen, einfach in diesem Hamsterrad drin festzustecken, meine Rechnung bezahlen zu müssen, arbeiten gehen zu müssen. In Frankreich gibt es so einen Spruch, ja, du gehst auf Arbeit, damit du dir das Benzin leisten kannst, um auf Arbeit zu gehen. Also dieser Kreislauf, der da entsteht. Ne? Also hätte man keine Arbeit, könnte man sich kein Auto leisten und kein Benzin, was man sich nur leisten muss, damit man auf Arbeit gehen kann. Also das ist dieses typische Hamsterrad. Und das ist auch ein System, was ja halt da ist und wo man erstmal wachgerüttelt werden muss durch eben Erfahrungen, die man sammeln darf, dass man auch außerhalb dieses Hamsterrads leben kann und dass es da sehr bequem ist und dass man da viel weniger tut, als wenn man im Hamsterrad ist. Es gibt auch den nächsten schönen Spruch, du kannst den ganzen Tag arbeiten, 40 Jahre lang dein Leben, aber leider hast du dann keine Zeit, Geld zu verdienen. Und viele verstehen das nicht. Die denken, wenn ich arbeiten gehe, verdiene ich Geld. Nee, wenn du arbeiten gehst, tauschst du deine Zeit gegen Geld. Das heißt also, das Einzige, was du verkaufst, ist deine Zeit. Ja? Tritt mal da raus, einfach mal mach einen Tag Urlaub oder zwei Tage und denk mal zwei Tage lang nur über Geld nach. Denk mal drüber nach, Mensch, wie könnte ich denn zum Beispiel aus meiner Wohnung eine Geldmaschine machen? Gibt es vielleicht da noch ein Zimmer, was ich vielleicht vermieten kann? Oder kann ich auf dem Weg zur Arbeit jemanden mit der Mitfahrzentrale mitnehmen und vielleicht so 20 Euro am Tag verdienen, was ja auch schon wieder 600 Euro im Monat sind, zum Beispiel, ja? Und ja, einfach mal drüber nachdenken. Wie kann ich denn kreativ Geld verdienen, ohne zu arbeiten, ohne meine Zeit einzutauschen? Und das macht deutlich mehr Sinn. Ich glaube, Rockefeller hat das mal gesagt. Es macht deutlich mehr Sinn, auch nur eine Stunde über dein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat lang arbeiten zu gehen.
Das ist ein wahres Wort. Das ist wirklich, ja, das ist weise. Ich fürchte es tatsächlich, dass Zeitende kündigt sich an für dieses Interview. Was ich total schade finde, ich könnte mich noch ganz viel mit dir austauschen. Ich habe auch noch ganz viele Fragen. Aber mir ist nochmal wichtig, dass ich dir nochmal Raum gebe. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mir, das brennt mir, das ist mir wichtig, das möchte ich den Menschen mitgeben?
Ja, also wir haben schon darüber gesprochen, Leute, macht einfach. Also einfach machen. Was die anderen da erzählen, lass sie doch reden. Macht doch einfach. Teste es selber, finde heraus, wie es ist. Das ist das erste Wichtige, denn damit sammelst du Erfahrung. Nur durch Tun sammelst du Erfahrung. Und Erfahrungen ist eines der wenigen Dinge, in die man investieren kann, die dir nie wieder weggenommen werden können. Ja, wenn du eine Immobilie kaufst, die kann untergehen. Wenn du irgendwie Geld verdienst, indem du Zeit eintauschst mit Arbeit, das kann durch eine Steuer oder sowas dir weggenommen werden. Ja, das ist mit allen Dingen so. Aber deine Erfahrungen, die bleiben für immer bei dir. Ja, da kannst du auch 10 Jahre mal auswandern, wiederkommen, deine Erfahrung hast du noch. Und zweitens, connecte dich unbedingt mit anderen Menschen. Mach's nicht alleine. Es gibt so einen tollen Spruch, du bist das Mittel der 5 Menschen, die dich am häufigsten umgeben. Mhm. Überleg mal ganz kurz, wer dich am häufigsten umgibt. Und überleg mal ganz kurz, wie die sind. Und du wirst feststellen, ja, so ein bisschen bin ich schon so wie die. Also von dem habe ich das, von dem habe ich das. Bei dem stimme ich damit überein. Und genau das passiert. Ja. Und wenn du halt zum Beispiel reich werden willst, dann höre auf, dich mit armen Menschen zu umgeben, sondern geh dahin, wo die reichen Menschen sind. Ganz einfach. Und dann wirst du merken, in den Gesprächen und in dem Umgang und einfach nur, dass du da bist, wirst du merken, ach, die agieren ja ganz anders, die reden ja ganz anders, die machen ja Dinge ganz anders. Und schon kommst du auf die nächste Stufe, machst vielleicht auch Dinge anders. Ja, also connecte dich mit anderen Menschen und sammle Selbsterfahrung. Diese beiden Dinge. Und das ist auch das, was wir bei uns in der Community anbieten. Also das heißt deswegen Community, weil da ganz viele Menschen sind, mit denen man sich unterhalten kann, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man sich vernetzen kann. Und auch, wir fangen jetzt gerade erst wieder an, ist ganz neu. Wir machen jetzt in Ostbelgien den ersten Cashflow-Abend. Der findet in 2 Wochen, glaube ich, statt. Und da hat sich einfach jemand aus der Community gefunden, also so funktioniert das, der gesagt hat, boah, ich hätte voll Bock, ein Event zu organisieren. Jetzt langsam ist Corona vorbei, die ganzen Einschränkungen und so weiter, jetzt kann man sich wieder physisch treffen. Und ja, wir haben ihm jetzt 2 Spiele gekauft erstmal, 2 Cashflow-Spiele. Und jetzt wird er den ersten Cashflow-Abend gestalten. Und genau das wird jetzt in Zukunft, versuchen wir mehr initiieren sozusagen, dass ihr euch treffen könnt, dass ihr euch über das Thema Finanzen austauschen könnt und ja, einfach selbst die Dinge macht, selbst was lernt und euch eben mit anderen Menschen vernetzt.
Wo genau in Belgien?
Muss ich nachgucken, habe ich vergessen. Aber in Ostbelgien, also in dem deutschsprachigen Bereich. Und er könnte theoretisch auch in Köln mal so einen Cashflow-Abend anbieten, aber wir wollen jetzt erstmal klein starten. Und wenn da jetzt jemand da draußen ist, der sagt, boah, hätte ich eh schon Lust gehabt, dieses Spiel von Robert Kiyosaki, dieses Cashflow-Spiel, mal zu spielen mit anderen gemeinsam, meldet euch bei mir, wir organisieren das, dass ihr Spiele kriegt. Wir organisieren, beziehungsweise du musst den Abend organisieren, aber wir sorgen dafür, dass genügend Menschen wissen, dass dieser Abend stattfindet und das auf jeden Fall voll wird. Und genau, also so in die Richtung wird es gehen. Oder geht es auch schon.
Genau. Super. Wir werden natürlich alle Informationen zu den Geldhelden unter dem Video verlinken, ganz ohne Frage. Also für alle, die jetzt neugierig geworden sind und Lust haben, sich das anzugucken, den Link findet ihr unter dem Video. Marco, ich danke dir herzlich für deine Zeit und für dieses, finde ich, sehr schöne Gespräch. Und
ich danke dir vielmals. Teilensamen Kapp und Krab. Liebe Nicole, ganz, ganz liebe Grüße nach Europa. Bist du in Europa? Ja.
Ja, genau. Jetzt gerade auch im Großkölner Umfeld, genau.
Ja, dann ganz liebe Grüße nach Köln. Sehr schöne Stadt.
Ja, absolut. Die Herzstadt. Ja. Dann mach's gut und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Interview. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön.